Moin zusammen und willkommen zur neuen Folge Road to D&D. Und manchmal kommt es einfach, wie es kommen muss, und man hört es vielleicht schon etwas an meiner Stimme. Diese Folge ist etwas krankheitsbelegt und da ich dieses Intro nach der Aufnahme aufnehme, wissen wir jetzt auch, dass sowohl Christian als auch ich Covid-positiv sind. Wir hatten es natürlich auch gehofft, dass wir es eigentlich mal abgehakt haben, aber nein, uns hat es dann auch mal wieder getroffen. Zum Glück beiden nicht mit groß schweren Symptomen. Nichtsdestotrotz haben wir euch natürlich nicht die Folge vorenthalten wollen und entsprechend schmeiße ich euch direkt rein. Viel Spaß mit der Folge.
Moin und willkommen zurück bei Road to D&D. 2 Wochen sind wieder wie im Flug vergangen. Wie immer haben wir eine neue Unterklasse für euch am Start. Und diese Woche dreht sich alles um den Zauberer. Und wer euch sonst im Podcast immer ein Lächeln aufs Gesicht zaubert, ist Lars.
Das stimmt. Verzaubert hätte ich auch gelten lassen.
Ja. Ich bin heute sehr langsam im Denken, leider. Man hat auch das Stocken gemerkt, bis ich die Pointe irgendwie rausgebracht habe. Es dauert ein bisschen heute.
Ja, eben schon besprochen. Wir sind beide am Kränkeln. Wir haben tatsächlich das Wochenende zusammen verbracht. Wir nehmen an dem folgenden Montag auf. Alle Beteiligten sind erkältet.
Und da wir also selten schon krank Schlimmes. Sind. Ich glaube auch einfach, jegliche Zuhörer denken, wir sind immer krank.
Ich glaub, bei dir mehr als bei mir. War ich schon mal krank? Oh, ich war auch schon krank in der Aufnahme.
Du natürlich. Hast aus den Augen geblutet.
Stimmt, ich war schon wirklich katastrophal krank während der Aufnahmen. Das ist richtig.
Vielleicht war es auch die Nase. Ich bin mir nicht mehr sicher. Aber um es ein bisschen theatralischer zu machen, waren es die Augen.
Ja, Daumen drücken. Im Anschluss an diese Aufnahme werden die Corona-Tests gezückt. Also ihr könnt uns trotzdem noch die Daumen drücken, dass wir nicht krank geworden sind, wenn ihr diese Aufnahme hier hört. Und wir haben ja auch tatsächlich einen Anlass gehabt, dass wir das Wochenende zusammen verbracht haben. Denn wir haben mal wieder D&D gespielt, und zwar offline.
Finally. Ich hab nochmal gedacht, es ist einfach toll, endlich mal wieder einen Würfel in der Hand zu haben, anstatt einfach nur zu klicken und zu würfeln. Aber dafür ist mein Weihnachtsgeschenk an dich ja auch perfekt gewesen, denn ich habe das einfach beides vermischt.
Genau, tatsächlich, ich weiß gerade auch den Namen der Firma nicht mehr, deswegen kann ich hier gar keine konkrete Werbung für eine bestimmte Brand machen, aber ihr werdet es wahrscheinlich finden, wenn ihr googelt. Tatsächlich ist es sehr, sehr geil. Es gibt nämlich Würfel, die sich digital mit Browser-Extensions verknüpfen und dann könnt ihr quasi offline würfeln, dann werden die Ergebnisse online im Tool eurer Wahl, ich weiß jetzt nicht, ob es in jedem Tool oder mit jedem Tool kompatibel ist, aber ich glaube mit den populären auf jeden Fall, wird es dann digital angezeigt, was natürlich sehr, sehr nice ist. Bei mobilen Endgeräten, sprich Smartphones und Tablets, ist es leider in Anführungszeichen dann nur mit so mit tatsächlichen Apps möglich, die diese Verbindung oder diese Connection, diese Softwareunterstützung haben. Ergo nicht bei allen der Fall, aber auf dem Browser. Ich habe es jetzt noch nicht getestet, werde ich jetzt heute Abend vielleicht mal machen. Denn genau im Anschluss an diese Aufnahme werden wir auch wieder spielen. Also es sind sehr D&D-lastige Tage hier gerade. Was natürlich was Positives ist.
Wollte ich gerade sagen. Also es gibt eigentlich nichts Besseres. Würde ich behaupten. Einfach jeden Tag D&D spielen.
Das Ganze gesund zu machen, wäre halt geiler.
Das stimmt. Aber irgendwie, vielleicht ist es auch, wenn man sich so in Rage redet als Charakter oder so. Ja, sein. Ich musste am Wochenende dann während der Spielsession, da ich einen 60-jährigen Magier gespielt habe, musste ich die ganze Zeit meine Old Man Voice raushauen. Vielleicht hat das auch einfach die Stimme und den Hals komplett zerstört.
Zum Leidwesen aller Beteiligten und wahrscheinlich auch noch die Hälse aller anderen.
Ja, möglich.
Ja, nee, hat aber wirklich wieder wahnsinnig viel Spaß gemacht. Es wurde ein kleiner Mini-One-Shot mit unseren Freundinnen zusammen, die beide mehr oder weniger D&D-Anfänger sind, aber sich halt die ganze Zeit sowieso schon fragen, was wir hier für einen Quatsch machen. Es hat sehr gut funktioniert, fand ich.
Das stimmt, ja. Ja, ich fand den One-Shot aber auch fantastisch, muss man dazu sagen.
Ja, ich erstmal hängt das natürlich an mir als Spielleiter auch einfach, selbstverständlich.
Ich fand das One-Shot fantastisch, obwohl du gespielleitet hast.
Ach so, okay, gut. Ich glaube, dafür habe ich aber tatsächlich schon mal Werbung gemacht und das mache ich auch sehr gerne, und zwar für die Dungeon Masters Guild. Ich habe mir irgendwann mal immer in so Bundeln und sowas, hole ich mir manchmal so Dungeon Masters Guild Abenteuer. Und wer das noch nicht kennt und wer von euch irgendwie mal die ersten Schritte als Spielleiter machen will, dem kann ich es nur ins Herz legen. Also nochmal die Dungeon Masters Guild. Die ist, ich bin mir immer noch nicht so ganz sicher, wie Wizards of the Coast da tatsächlich selbst mit drin hängt. Ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, sind die so ein bisschen Quality Gate, dass da nicht einfach nur Crap hochgeladen wird. Und so finden sich halt irgendwie so diverse Abenteuer und Guides zu existierenden Abenteuern und Spielertipps und Spielleitertipps und was nicht alles. Also eine Menge Ressourcen, die ihr für besseres D&D-Spielen verwenden könnt. Für ein Apple und ein Ei. Also zum Beispiel dieses One-Shot, ich glaube, das hat $1.50 gekostet oder sowas. Und manche, es gibt auch diverse Sachen, bei denen man so, wie heißt das nochmal? Also das, wo man einfach so viel bezahlen kann, wie es einem wert ist, sozusagen, bezahlen kann. Das ist schon sehr, sehr nice. Es gibt unfassbar viel. Es gibt auch unfassbar viel in deutscher Sprache. Entsprechend guckt da gerne mal vorbei. Es sind coole Sachen dabei. Und dieses One-Shot, das wir am Wochenende gespielt haben, reiht sich da ein. Wer sich das konkret reinziehen möchte, einfach mal so ein bisschen Werbung konkret dafür gemacht. Das heißt, von Tüften und von Halunken und Tüften, so heißt das Abenteuer.
Ich bin nicht sicher, ob Tüften ein geläufiges Wort für jegliche Region Deutschlands ist.
Kartoffeln.
Potatos.
Genau. Das ist auch auf an einem englischen, oder es ist wohl ursprünglich ein englisches Abenteuer. Ich gucke parallel nämlich rein, das stand da nämlich irgendwo drin. Und das ist quasi aus dem Englischen dann übersetzt worden. Und der Autor entschuldigt sich auch irgendwie in den ersten Absätzen vielmals, dass er halt irgendwie keine deutschen Übersetzungen der Regelwerke hat und dementsprechend die Übersetzungen vielleicht mau sein könnten. Aber er hat das sehr, sehr gut gemacht. Ah, hier haben wir es. Of Kongs and Cons, also of C-O-N-K-S and C-O-N-S. Ich kannte beide englische Worte nicht. Jedenfalls, da auf Deutsch heißt es von Halunken und Tüften und ist ein großartiges Einsteigerabenteuer, nicht nur hinsichtlich der Struktur, denn der Autor hat sich auch Mühe gemacht, da eine ganze Menge Zusatzinformationen noch reinzuschreiben für Anfänger-Spielleiter, also was man Spielern jetzt zu dem Zeitpunkt vielleicht hätte sagen sollen oder sagen sollte, damit die Spieler das halt irgendwie aufnehmen, was man machen könnte, falls das Abenteuer hier oder da so ein bisschen ins Stocken gerät. Also wirklich sehr, sehr cool gemacht. Und also ich nagelt mich jetzt nicht auf den Preis von 1,50 fest, aber wirklich sehr überschaubar viel Geld hat der Spaß gekostet.
Das, siehst du, dir werden coole Sachen da angezeigt. Mir wird als allererstes bei der DM-Skill angezeigt Manual of Gainful Exercise, D&D Subclasses Workouts.
Okay, das ist ein bisschen awkward. Also jetzt so really?
Ja. 120 Workouts based on the D&D Subclasses. Fully tested. With a Challenge Rating.
Okay. Das ist wiederum nischig.
Einen ganz weirden Preis, $3.72. Weiß ich nicht, ob ich mir das kaufen würde.
Ja, also es gibt wirklich ganz, also es gibt wirklich alles möglich. Ich habe ja auch einmal jetzt gerade alles aufgemacht und scroll hier mal quer. Ach, Manual of Gainful Exercises, jetzt habe ich es auch. Aber es ist anscheinend der beliebteste Titel.
Gott. Da, wo der also so ein langhaariger Dude und Liegestütze macht.
Auf ja, dem genau. Steht bei beliebtesten Titeln bei Dungeon Masters Guild unter $5 auf Platz 1.
Oh Gott.
Finde ich sehr, sehr gut. Ich kann mich nur wiederholen. Guck da mal vorbei. Es ist sogar ganz cool illustriert, das meiste oder zumindest mal mit so ein paar hilfreichen Illustrationen kann man sich auf jeden Fall angucken. Und was ich auch schon mal gemacht habe, ist, tatsächlich zu diesen großen Abenteuern, also sprich die Curse of Strahd oder wie sie alle heißen, die großen Abenteuer halt eben, gibt es tatsächlich immer auch irgendwelche Guides, die man sich da kaufen kann, wo echt sehr, sehr erfahrene Spielleiter einem Tipps und Tricks an die Hand geben, wie man so ein Abenteuer besser leitet oder vielleicht auch die ein oder andere Schwierigkeit im Spielleitern umschiffen kann. Ich habe es mir damals zu spät gekauft. Auch das war irgendwie nicht besonders viel Geld, aber ich habe es mir damals zu spät gekauft, als ich Curse of Strahd geleitet habe. Und prinzipiell stand da irgendwie drin, habe ich mir dann quasi irgendwie reingezogen, was ich hätte alles mit euch machen sollen oder nicht machen sollen. Prinzipiell stand da drin, ja, alles das, was ich gemacht habe, war eigentlich alles falsch.
Das lasse ich unkommentiert. Einfach.
Das war sehr gut. nee, aber jetzt, ich werde schon wieder von dem einen oder anderen hier getriggert. Schon cool. Auch so ein bisschen so Spaßsachen.
Sollen wir dich lieber zurückholen in die Subclasses von Taschas?
Ist okay.
Bevor du dich da wieder in den finanziellen Ruinen treibst und 10.000 Werke kaufst.
Ist korrekt. Ja. Die Quantität macht's. Fall of Vecna auch einfach. Super cooler Shit. Okay, gut. Zurück zum Thema. Es soll um Unterklassen gehen. Und heute haben wir den Zauberer vor uns. Ganz kurzer Mini-Recap, weil ich finde, das ist manchmal, oder gerade für Einsteiger, ist es immer so ein bisschen verwirrend zwischen Magier und Zauberer und wer da was ist und warum die denn alle zaubern können. Und prinzipiell ist es ja in der deutschen Sprache, wird das häufig als Synonym verwendet. Während der Magier der Buchnerd ist und sich seine magischen Fähigkeiten sozusagen per Studien reingezogen hat, ist der Zauberer an seine magischen Fähigkeiten aus außerweltlichen Impulsen gekommen. Also entweder während der Geburt oder durch den Kontakt zu irgendwelchen außerweltlichen Dingen hat er seine Zaubermacht bekommen und muss nun irgendwie damit umgehen. Ich glaube tatsächlich, im Spielerhandbuch wird auch das so ein bisschen ausgeführt, dass diese magischen Wogen, die dann halt entsprechend in ihm wüten, auch da durchaus zu Zerrissenheit führen können. Und wir haben ja tatsächlich auch eine der Unterklassen, die im Spielerhandbuch vorgestellt werden. Der Wild Magic Sorcerer basiert ja auch so ein bisschen darauf, dass man halt, wenn man irgendwelche Zauber zaubert und der Spielleiter das gerne möchte, kann man dann auf eine Wild Magic Table würfeln und dann passieren irgendwelche abgefahrenen Effekte, weil halt eben der Zauberer nicht ganz Herr der Magie ist, die in ihm wohnt und die dann entsprechend auch einfach mal ausbricht. Diese Art von wilder Magie gibt es in diesen beiden Unterklassen, die wir euch heute vorstellen werden, nicht. Dafür gibt es aber eine ganze Menge anderer Kram und dementsprechend fang doch einfach mal mit der ersten an.
Du meinst mit den Unterklassen oder wollen wir vielleicht erstmal die optionalen Class-Features
noch durchgehen? Ja, bitte, bitte gerne. Wie immer vergesse ich sie gerne. Cheers.
Ja, weil mal abgesehen von ein paar nützlichen Additional Sorcerer Spells, die ihr bekommt, die ich jetzt nicht alle durchgehen würde, aber da sind ein paar tolle Sachen dabei, wie zum Beispiel Taschas Caustic Brood, was ihr neu dazu bekommt. Sehr lustige Optionen teilweise. Bekommt ihr auf Level 3 noch verschiedene Meta-Magic-Optionen. Wir erinnern uns, Meta-Magic verändert quasi euren Spell bzw. eure Zauberkraft und ihr müsst dafür Zauberpunkte ausgeben. Und zwar erhaltet ihr da zwei optionale Optionen. Einmal Seeking Spell und das heißt so viel wie jedes Mal, wenn ihr einen Attack-Roll macht mit einem Spell und dann verfehlt, dann könnt ihr euch entscheiden, 2 eurer Punkte auszugeben und den D20 nochmal neu zu würfeln. Dann müsst ihr aber allerdings den D20, den neu gewürfelten, nehmen. Was meistens ja auch dann ohnehin egal ist, weil der erste ja meistens sowieso schlecht gewesen sein wird. Und dieses Seeking Spell könnt ihr einsetzen, auch wenn ihr schon quasi bei dem Zauber eine andere Meta-Magic-Option genutzt habt. Also jetzt beispielsweise könntet ihr Twin Spell machen und damit quasi 2 Gegner attackieren anstatt nur einen und könntet zusätzlich dann nochmal den W20 neu würfeln. Finde ich persönlich relativ mächtig, gerade vor dem Hintergrund auf höheren Leveln kann das schon mal sehr viel Schaden ausmachen. Die zweite Option wäre Transmuted Spell. Da geht's darum, dass ihr im Endeffekt den Damage-Type ändern könnt. Das heißt, ihr benutzt einen Sorcery-Point und könnt danach entscheiden, dass ihr stattdessen, was auch immer ihr habt, also angenommen, ihr würdet einen Feuerschaden machen, könntet ihr euch dazu entscheiden, stattdessen einfach Säure, Kälte, Lightning, Gift oder Donnerschaden zu machen. Finde ich auch relativ mächtig, um ehrlich zu sein, weil dann ist man eigentlich so ein Jack-of-all-Trades und kann jedem Gegner irgendwie Schaden zufügen. Meine persönliche Meinung, ich würde es als DM beides nicht erlauben. Weil es macht eigentlich den Sorcerer auf relativ niedrigem Level schon zu mächtig.
Also ich finde dieses Transmuted Spells Ding gar nicht so uninteressant. Gerade zum Beispiel, weil wir eben das Thema hatten, von unserer mehr oder minder jetzt offiziell beerdigten Curse of Strahd-Runde, wo du ja auch einen Sorcerer spielst und du da einfach jetzt mit Feuer- und Nekro-Zaubern stehst und die meisten Gegner oder viele relevante Gegner zumindest Resistance gegen nekrotischen Zauber haben. Diese Transmuted Spells würden diesem Zauberer ganz gut stehen, würde ich behaupten.
Das stimmt, und
die finde ich auch noch nicht super broken, muss ich gestehen.
Ja, aber das, ich finde, das reißt das komplette System Sorcerer so ein bisschen auseinander,
ja, das, beziehungsweise das Zaubersystem. Da bin ich bei dir. Genau, also, da bin ich, also das, dann hast du halt wirklich gar keine Uniqueness mehr sozusagen in deiner Zauberausrichtung. Das nervt mich auch so ein bisschen.
Beziehungsweise es kann dir halt vollkommen egal sein, welchen Zauber du wählst, weil du kannst den Schaden ja eh immer, also was heißt eh immer, aber zumindest sobald du einen Zauberpunkt zur Verfügung hast, kannst du jetzt mal den Schaden ändern. Deswegen wird es dir relativ egal sein, ob du da jetzt als Cantrip irgendwie Toll the Dead oder einen Feuerpfeil nimmst oder so.
Unbedingt. Und die, ich meine, das hatten wir auch schon mal eingangs, als wir Tashas angefangen haben zu besprechen, gesagt, dass Tashas Cauldron of Everything, also Tashas Kessel mit allem, darauf tatsächlich ausgelegt ist. Also, dass man sich möglichst wenig entscheiden muss. Also, beziehungsweise Tashas gibt einem diverse Werkzeuge in die Hand, um möglichst flexibel zu bleiben als Charakter. Und das kann man mögen, das kann man hassen. Es gibt ihm auf jeden Fall ein Regelframework, um so ziemlich alles verändern zu können, was vermeintlich oder wo man sich vermeintlich früher noch entscheiden hätte müssen. Mhm. Ja. So geht es auch tatsächlich dann mit der Level 4-Fertigkeit weiter. Die ist tatsächlich bei den optionalen Class-Features mehr oder weniger immer die gleiche. Und zwar geht es darum, dass wenn ihr ein Level bekommt, indem ihr unter anderem auch Ability Scores verteilen könnt, also im Ability Score Improvement habt, also sprich 4, 8, 12 und 16, könnt ihr auch während dieser Level nicht nur diese Ability Score Improvements machen, sondern ihr könnt außerdem auch noch zum Beispiel Cantrips, die ihr gelernt habt, neu zuordnen, beziehungsweise einen Cantrip mit einem anderen ersetzen. Zusätzlich ist es beim Zauberer so, dass ihr auch eine der Meta-Magic-Optionen, die ihr vorher gewählt habt, ebenfalls ersetzen könnt. Was natürlich auch ein wieder etwas flexibler macht, was und vor allem euch neue Möglichkeiten gibt, auf die aktuellen Situationen oder die aktuellen Szenerien reagieren zu können. Und um das auch direkt vielleicht abzuschließen, auf Level 5 bekommt ihr außerdem optional natürlich immer, um das nochmal zu unterstreichen, die Fähigkeit, dass ihr, wenn ihr einen Ability-Check ausführt und den failt, könnt ihr einen Sorcery-Point ausgeben, um dann einen D20 zu versuchen. Was ich hier allerdings nicht ganz verstehe, ist, es steht in dieser Regel konkret, dass ihr dann diesen W20 neu würfeln könnt. Also ihr würfelt, failt, gebt einen Sorcery Point aus, würfelt nochmal und dann müsst ihr diesen zweiten Wurf nehmen. Aber es gibt ja diverse Ability Checks, die gar nicht, ich sag mal, per Definition failen, sondern wo es irgendwie darum geht, dass du irgendeinen Ability Check machst und es vielleicht nur dann halt nicht so gut schaffst. Oder ich meine, klar, irgendwie wenn der Feuerball dann da irgendwie um die Ecke geflogen kommt und du halt irgendwie deinen Dex-Save machen sollst, also irgendwelche Saving-Throws, wobei es sind ja Saving-Throws und keine Ability-Checks. Mhm. Also wenn ihr irgendwelche Ability-Checks zum irgendwie Hochklettern macht und dann halt irgendwie einen nicht so guten Wurf habt und dann der Spielleiter sagt, okay, ihr kommt halt langsamer da hoch, ist das jetzt ein Fail oder ist das jetzt kein Fail? Oder ist das im Sinne des Betrachters und der Zauberer kann dann sagen, ja, okay, ich möchte den jetzt halt nochmal werfen, und so weiter und so fort. Also ich verstehe es so, also ich würde es auch so spielleitern, dass man den W20-Wurf wirft und bevor der Spielleiter dann sagt, was passiert, dann entsprechend ansagen müsste, okay, ich möchte nochmal neu würfeln für den Einsatz eines Sorcery Points und muss dann aber auch diesen zweiten Wert nehmen.
Ja, also ich finde auch, dass es eher, ja, bei offensichtlichen Sachen ist es easy, aber auch bei so Sachen wie Perception-Checks oder so, oder ein Investigation-Check, wo du vielleicht dann halt, wenn da einfach nichts ist, dann ist da ja nichts. Da kannst du eine 10 würfeln oder eine 20, vollkommen egal.
Und vor allen Dingen, dann würfelst du halt eine 14, dann sagt der Spielleiter dir halt irgendwas und dann hast du das Gefühl, das war noch nicht alles und würfelst dann nochmal oder was. Also ja, das ist doch irgendwie auch also Blödsinn.
Bisschen weird, ja. Das stimmt. Aber also vielleicht kann man deswegen sich da auch einfach mit dem DM einigen, dass er dir in gewissen Situationen einen Hinweis gibt, hey, du könntest Magic Guidance einsetzen.
Ja, ja. Ich finde es aber, also ich glaube, wenn man das so macht, wie beschrieben, also dass der Spieler das dann quasi vor Bekanntgeben des Effekts sozusagen das entscheiden kann, finde ich das okay. Ist dann natürlich auch relativ teuer allerdings, diesen Sorcery Point dann dafür hinzublättern, ne? Also das muss man auch sagen.
Hm. Ja, das stimmt. Weil die sind kostbar meistens als Zauberer. Damit macht ihr nämlich den ganzen geilen Scheiß. Und auch eine der Unterklassen kriegt relativ viele Fähigkeiten, womit er die Sorcery Points ausgeben kann. Die erste Unterklasse bei Tashas ist nämlich der Aberrant Mind. Und dieser Aberrant Mind hatte eine Begegnung mit einem Alien oder einem Wesen außerweltlich aus dem Universum oder so. Also das heißt,
Alien hört sich auch so falsch an im D&D-Universum, ne?
Was hört sich falsch an?
Alien.
Alien, ja. Ja gut, du hast auch am Wochenende sehr skeptisch auf meine Spelljammer-Bücher geguckt.
Das ist erstmal korrekt.
Ich bin nach wie vor großer Fan von dem Setting. Und außerdem, genau diese Unterklasse bzw. diese Begegnung ist ja auch genau das, was zum Beispiel in Baldur's Gate 3 ganz am Anfang passiert. Nämlich die Begegnung mit einem Gedankenschinder in dem Fall. Also man muss es jetzt ja auch nicht super abgespaced darstellen, dass es wirklich irgendwie ein Alien ist oder so. Es kann ja auch eine relativ starke Kreatur sein, die im besten Fall irgendwie auf Telekinetik oder psychische Spells irgendwie sich verstärkt hat oder so, ne? Also weißt du, was ich meine?
Ja.
Ja. Und dadurch, dass ihr diese Begegnung gehabt habt, hier gibt's auch noch ein Table, wo ihr das auswürfeln könnt, wenn ihr nicht kreativ werden wollt, welche Begegnung ihr denn gehabt habt. Aber wenn ihr diese Begegnung gehabt habt und euch für diese Unterklasse entscheidet, dann erhaltet ihr spezielle Psionic Spells. Die gelten für euch als Sorcerer Spells, sind aber teilweise was komplett anderes, wo ihr sonst keinen Zugriff drauf haben würdet. Also da sind so Sachen wie Arms of Hader dabei oder Calm Emotions, Sending oder Ewart's Block, Black Tentacles. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Vielleicht heißt es auch einfach Ewart. Ich glaube nicht.
Ewart.
Auf jeden Fall, diese Spell-List bekommt ihr. Und das finde ich in dem Fall ganz interessant. Und ich bin mir nicht sicher, ob das beim Sorcerer immer so ist. Aber jedes Mal, wenn ihr ein Sorcerer-Level dann aufsteigt im Endeffekt, dann könnt ihr eines dieser Spells von der Psionic-Spell-Liste, die hier stehen, ersetzen. Und das Tolle ist, ihr könnt das Ganze mit einem gleichleveligen Spell ersetzen, aber nicht nur von der Sorcerer-Liste, sondern es muss von der Divination oder, also es muss ein Divination- oder Enchantment-Spell sein, aber ihr könnt sowohl die Sorcerer- als auch die Warlock- und Wizard-Spell-Liste nutzen. Ich bin mir nicht sicher, ob das schon immer so war bei den anderen Unterklassen.
Nee, also wüsste ich jetzt nicht. Ich muss ja gestehen, ich bekomme auch bei der Auswahl dieser Zauber relativ harte Cthulhu-Vibes. Also es wird sehr tentakelig.
Das stimmt. Wo wir wieder beim Gedankenschinder wären.
Eben. Also das geht auch schon so ein bisschen in diese, also auch, das werden wir jetzt gleich noch bei den anderen Fähigkeiten sehen, es geht tatsächlich so ein bisschen in so eine Gedankenschinder-eske, Cthulhu-eske Richtung, muss ich sagen.
Das stimmt. Viel Telepathie am Start.
So. Genau. Dementsprechend machen wir doch einfach mal weiter. Ihr bekommt übrigens eure Sorcerer-Fähigkeiten auf Level 1, 6 und 14 und 18, also nicht wundern, wenn wir da so ein bisschen jetzt über die Level springen. Das ist tatsächlich beim Zauberer so. Und hier bekommen wir dann auf Level 6 den die Fähigkeit Psionic Sorcery. Und wenn ihr dann einen Zauber aus dieser Psionic Spell List zaubert, dann könnt ihr diese Sorcery Points aufwenden, um das entsprechend zu tun. Und falls ihr den halt eben nicht mit normalen Spellslots, sondern mit diesen Sorcery Points zaubert, dann könnt ihr auch, dann braucht ihr keinerlei Komponenten. Komponenten sind sowieso so ein bisschen trickige Sache. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob wir da schon mal so ein bisschen genauer drüber geredet haben, ehrlicherweise. Aber im Prinzip gibt's ganz, ganz viele Zauber für Zauberklassen, die bestimmte Komponenten benötigen. Und vor allen Dingen, also Komponenten bedeutet vor allen Dingen halt, dass man irgendwie Gestiken dazu machen muss oder irgendwas sagen muss. Das steht dann tatsächlich irgendwie notiert auf den Zaubern drauf. Aber es gibt tatsächlich auch Zauberer, die bestimmte Materialien benötigen. Im Allgemeinen haben zaubernde Klassen allerdings eine Art Zauberfokus bei sich, der ihnen erlaubt, genau diese Materialien zu negieren. Zumindest die meisten. Oder vor allem die Kleinigkeiten, sage ich mal. Nichtsdestotrotz gibt es einige Sachen, und das gerade mal die mit Hinblick auf den Kleriker, der dann doch einige Zauber hat, die Materialien benötigen, die gar nicht mal so günstig sind. Das populärste ist, glaube ich, wenn er seinen Wiederbelebungsspell machen will, braucht er, glaube ich, eine Perle im Wert von 400 Gold oder sowas.
Das stimmt, aber hier steht ja auch explizit, dass das nicht für Materialien gilt, die danach zerstört werden. Ich glaube, die Perle wird zerstört.
Ah, okay. Also was mit der Perle passiert, habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht, um ehrlich zu sein. Weil ich glaube tatsächlich, dass ich entweder nie drauf, also als Spielleiter nie drauf geachtet habe, wenn irgendwelche Zauber gezaubert werden, die vermeintlich Materialien brauchen. Als Spieler kann ich auf jeden Fall sagen, ich habe nie drauf geachtet.
Ja, same hier. Es macht's auch, sind wir ehrlich, es macht's auch für die Gruppe teilweise sehr lästig, wenn man wirklich Spielleiter hat, die hinter jeder Komponente hinterher sind. Weil dann geht auch, also entweder man löst es dann wirklich vor dem Spiel mit dem Zauberer oder Magiewirkenden oder irgendwie per Textnachricht vorher, weil das kann lästig werden, dass man dann um jeden, weiß ich nicht, 100 Gramm Feinstaub da feilscht. Das ist, glaube ich, für die anderen Spieler nicht so prickelnd.
Nee, definitiv nicht. Vor allen Dingen, es wird halt definitiv zu dieser einen von allen verhassten Situation kommen, wo man halt irgendwie eine super coole Idee hat, einen bestimmten Zauber einzusetzen, der die ganze Situation mega geil geschickt auflösen kann. Und dann fehlt eben diese Komponente. Der Spielleiter weist einen darauf hin und alle sind gefrustet und niemand hat mehr Spaß.
Ja,
deswegen, der überdenkt das tatsächlich. Also ich kenne es überhaupt nicht. Also ich kenne selbst bei sehr, sehr, sehr pingeligen Spielleitern habe ich noch nie erlebt, dass sie diese Komponenten ausspielen lassen.
Ja, nimmt mal einmal das gelbe Rosenblatt nicht mit, ne?
So.
Ja, im Endeffekt, aber bei so Perlen finde ich es vollkommen okay, aber wie gesagt, für alle anderen Kleinigkeiten so, nee, muss nicht
ja,
sein.
Ja, definitiv. Auf Level 6 bekommt er aber tatsächlich noch eine zweite Fähigkeit, nur um das Level 6-Thema kurz abzuschließen, denn ihr bekommt auch Psychic Defense und das ist ziemlich simpel, denn ihr bekommt einfach Vorteil auf Rettungswürfe gegen Charmed und Frightened. Also ihr seid einfach etwas resistenter, was generell psychische Attacken angeht. Oder ich sag mal, die populärsten psychischen Attacken im D&D-Universum.
Ich würde noch mal kurz zurückspringen. Du hast nämlich eine Level-1-Fähigkeit einfach übersprungen. Nämlich, wo wir drüber geredet haben, Telepathic Speech. Und diese Level-1-Fähigkeit lässt euch, wie der Name schon sagt, telepathisch mit anderen reden. Das heißt, ihr könnt mit einer anderen Kreatur eine Connection aufbauen. Mit einer Bonusaktion könnt ihr eine Kreatur wählen, die innerhalb von 30 Fuß von euch steht. Und diese ausgewählte Kreatur kann dann telepathisch mit euch reden. Jetzt ist aber ganz wichtig, das Ganze kommt auf die Entfernung drauf an, erstmal danach. Das heißt, im Endeffekt könnt ihr miteinander reden, sobald ihr eine gewisse Anzahl an Meilen innerhalb eures Radius steht. Und zwar so hoch, wie hoch euer Charisma-Modifier ist. Und das finde ich schon ein bisschen komisch, weil oben steht ja 30 Fuß. Oder ich lese hier irgendwas falsch rein. Aber oben steht, man muss quasi eine Kreatur sehen innerhalb von 30 Fuß. Kann dann aber nur mit ihr reden, wenn man im Prinzip dann die Entfernung eines Charisma-Modifiers von ihr entfernt steht. Beziehungsweise auch noch dazu wichtig, ihr könnt euch natürlich nur verstehen, wenn ihr die gleiche Sprache sprecht. Und noch zusätzlich gibt es auch noch etwas, was wichtig ist dabei. Das Ganze, beziehungsweise das Ganze hält so lange, wie hoch euer Sorcerer-Level ist. Das heißt, wenn ihr jetzt auf Level 1 seid, dann hält das Ganze eine Minute. Wenn ihr auf Level 5 seid, hält das 5 Minuten. Das Ganze hört übrigens auch kurzzeitig auf, sobald ihr gestorben seid oder handlungsunfähig seid und beziehungsweise wenn ihr die Fähigkeit noch mal bei irgendeiner anderen Kreatur nutzt.
Ja, ich muss gestehen, ich finde diese Fähigkeit so unspektakulär, dass ich sie einfach ausgeblendet habe. Das tut mir leid.
ja, sie ist tatsächlich sehr unspektakulär, das stimmt.
Die, weil es einfach nur ein besserer Message-Spell ist. Also es gibt tatsächlich den Cantrip-Message, der was sehr Ähnliches kann, sage ich mal. Die einzige, also das mit der Entfernung, nur um das nochmal zu recappen. Es geht quasi darum, ihr seht eine Kreatur in 30 Fuß Umgebung, ihr baut diese telepathische Verbindung auf und dann habt ihr diese telepathische Verbindung über eine gewisse Zeit, also in eine bestimmte Anzahl von Minuten. Und diese hält, also die Verbindung ist so stark, dass sie mehrere Meilen lang hält. Also auch wenn diese beiden Wesen sich dann auseinander bewegen. Das halt in Abhängigkeit des Charisma-Modifiers. Ne? Man hat einen Charisma-Modifier von 3, ergo innerhalb von 3 Meilen Distanz kann dann diese Verbindung aufrechterhalten werden. Was ich nur ein bisschen komisch finde, ist, dass die Dauer, die dann diese Verbindung aufrechterhalten kann, sehr kurz ist. Ne? Also beispielsweise, also wir reden jetzt hier über Level 1, ne? Das ist eine Level 1 Fähigkeit, sprich, ich bin Sorcerer Level 1, baue diese Verbindung auf mit jemandem, dann hält das halt auch nur eine Minute. Was habe ich denn dann davon, dass das Ding eine Meile lang hält? Solange die beide Charaktere nicht direkt anfangen zu sprinten, ist es ja vollkommen egal.
Ja, also ich verstehe es auch irgendwie nicht. Also, weil dann kannst du dir auch, also klar, zurufen, wenn du irgendwas heimlich irgendwie bereden willst, aber es macht halt einfach keinen Sinn. Wie gesagt, weil dann nutzt irgendeinen anderen Cantrip, wie du das machen kannst.
Ja, also ich find's ein bisschen albern. Wie auch immer, ist natürlich dieses Telepathische, ist natürlich, wie gesagt, das, was auch so dieses Cthulhu und dieses psychische Ding natürlich so ein bisschen untermalt. Und ich meine, ich habe tatsächlich Message als Spell oder als Cantrip schon häufiger in Runden sowohl als Spielleiter erlebt, als auch als Spieler gespielt. Und es kann durchaus sehr sinnvoll werden, gerade irgendwie, wenn sich Parteien unterhalten oder austauschen wollen in einer im Beisein von ungeliebten Gegnern und dann halt irgendwie das lieber telepathisch machen, als eigentlich einfach zu reden. Kann durchaus clever sein. Dann springe ich aber einfach mal wieder dann in den Leveln weiter nach hinten, und zwar auf Level 14. Da gibt es dann die Fähigkeit Revelation in Flash. Und das hatten wir auch schon, ich glaube, weitestgehend auch in Taschas, dass die Charaktere sich in so eine Art, ja, Modus, in so eine Art God-Mode versetzen können, über einen gewissen Zeitraum, und dann innerhalb dieser neuen Form, in der sie sind, temporär neue Fähigkeiten bekommen. Und so ist es dann auch bei diesem Aberrant Mind Sorcerer. Der bekommt nämlich, der kann nämlich als Bonusaktion ein oder mehr Sorcery Points, und das ist dieses ein oder mehr, stellen wir kurz mal nach hinten, ein oder mehr Sorcery Points ausgeben, um dann 10 Minuten lang eine neue Form wahrzunehmen. Und diese neue Form ist halt so ein bisschen abhängig davon, wie ihr eure Sorcery Points ausgebt. Ihr könnt nämlich mit diesen Sorcery Points dann entsprechend wählen, was für Fähigkeiten ihr in eurer neuen Form bekommt, und könnt halt bis zu 4 Sorcery Points ausgeben, um dann entsprechend alle 4 möglichen Fähigkeiten zu bekommen, oder halt auch nur ein Sorcery Point ausgeben, wenn euch auch nur eine dieser Fähigkeiten reicht. Diese Fähigkeiten, wie cool die sind, können wir gleich mal diskutieren. Sie sind auf jeden Fall situativ cool, sagen wir so. Die erste dieser Fähigkeiten lässt euch nämlich Unsichtbares entdecken innerhalb von 60 Fuß um euch herum. Also insgesamt 18 Meter um euch herum. Außer natürlich die unsichtbare Kreatur hat komplette Deckung. Dann geht das natürlich nicht. Außerdem gibt es hier noch ein paar zusätzliche Informationen, Fluff-Informationen zu dieser Form, den ihr annimmt, wie sich diese Form auch äußerlich äußert. In diesem Fall werden eure Augen schwarz oder bekommen so fisselige Auskranzungen und wie auch immer. Also ob ihr das jetzt so ausspielt oder nicht, ist euch überlassen. Vielleicht fällt euch dann auch was Kreatives ein, was ihr dann den anderen Spielern beschreiben könnt. Die zweite Fähigkeit ist, dass ihr fliegen lernt. Und tatsächlich bekommt ihr einen Flying Speed, der so hoch ist wie euer Walking Speed. Außerdem könnt ihr über den Boden lang hovern, statt zu laufen. Durchaus praktisch. Und auch hier gibt es natürlich ein paar weitere Informationen, wie denn euer Körper aussieht, während ihr fliegt. Die dritte Fähigkeit ist, dass ihr besser schwimmen könnt. Und zwar in der doppelten Bewegungsgeschwindigkeit wie euer normaler Walking Speed. Außerdem bekommt ihr die Fähigkeit, auch unter Wasser zu atmen. entsprechend sind auch hier die Faktoren, die euren Körper irgendwie verändern, natürlich irgendwelche Kiemen, die euch wachsen und so Geschichten. Und last but not least, die vierte Fähigkeit ist dann die, die natürlich auch dieser ganzen Tentakel-Cthulhu-Geschichte am meisten Rechnung trägt. Und zwar wird euer Körper glitschig. Ist doch auch gut. Und ihr könnt euch durch sehr enge, also tatsächlich bis zu einem One-Inch, so, jetzt müssen wir kurz mal gucken, was ist denn nochmal One-Inch? Ein Inch ist 2,5 Zentimeter, das ist wirklich nicht viel. Ihr könnt euch durch Dinge durchdrücken, die ein Inch groß sind. Also wie so ein Oktopus halt. Also hat bestimmt jeder schon mal so Videos gesehen, wie sich so ein Oktopus durch irgendwas durchglitscht.
Durchgelitscht ist auch ein tolles Wort.
Das ist vor allen Dingen der Laut des Wortes durchglitschen klingt genauso wie das, was es ist.
Das ist richtig, ja. Sollte man nicht so oft im Alltag verwenden. Man wird wahrscheinlich komisch angeguckt.
Ja. Und außerdem ist der nette Effekt, dass ihr einfach einen Teil eures Movements, um genau zu sein, 5 Fuß aufwenden könnt, um euch aus einem Grapple rauszuziehen. Also wenn ihr festgehalten werdet, also generell von einer Person oder von irgendetwas, was nicht magisch ist, könnt ihr euch dann halt 5 Fuß weit bewegen oder 5 Fuß aufwenden, um euch dann sozusagen durch die kleinen Öffnungen oder die Lücken zwischen den Armen des jemanden, der euch festhält, durchzuglitschen und dann wieder frei zu sein. Wenn ihr dann alles 4 davon nehmt gleichzeitig, ne, also 4 Sorcery Points aufwendet, alle 4 Fähigkeiten bekommt, dann seid ihr ein ziemlich crazy Dude auf jeden Fall. Ihr habt Kiemen, glänzt, wenn ihr fliegt, habt schwarze Augen und seid glitschig. Weiß jetzt nicht, ob das erstrebenswert ist, aber das seid ihr dann auf jeden Fall 10 Minuten lang und könnt über diese verschiedenen Features verfügen. Und jetzt halt der Punkt, ja, ist natürlich cool mit so einem, dass man in so einen Modus wechseln kann, der halt irgendwie special ist mit einer Menge Fähigkeiten, aber irgendwie keiner dieser 4 Fähigkeiten ist so richtig cool.
Ja, bis auf die letzte mit dem, dass du durch so kleine irgendwie Öffnungen dich irgendwie durchschlängeln kannst. Das finde ich schon, kann man gut nutzen. Ob es jetzt irgendwie ein Schlüsselloch ist oder sonst was. Oder ein Türspalt, keine Ahnung. Oder weiß ich nicht, wenn du in eine Burg nicht reinkommst, durch das Gemäuer irgendwie. Aber der Rest, weiß ich nicht. Also, ich meine, Fliegen ist immer nett. Kann man nichts gegen sagen. Das mit der unsichtbaren Kreatur ist sehr situationsabhängig. Swimming Speed finde ich immer, dann muss es schon sehr situationsabhängig sein, dass dir das was bringt.
Wir haben jetzt hier vor kurzem auch tatsächlich ein seebasiertes Abenteuer gespielt und selbst da wurde nicht geschwommen oder getaucht.
Wenig. Wenn man es also vermeiden kann, dann, ne?
Ja, es ist wie im echten Leben.
Ja, bloß nicht ins Wasser gehen. Wenn euch das alles nicht reicht, also wenn ihr noch irgendeine zusätzliche Fähigkeit wollt, dann müsst ihr bis auf Level 18 hochleveln, denn da bekommt ihr noch Warping Implosion und die Fähigkeit finde ich tatsächlich ganz, ganz nett, weil die, glaube ich, einen coolen Effekt einfach auslöst. Das heißt, ihr könnt euch als eine Aktion in einen Bereich hinteleportieren innerhalb von 120 Fuß von euch, der nicht besetzt ist. Und dann, sobald ihr das gemacht habt, beziehungsweise direkt danach, nachdem ihr verschwunden seid, muss jede Kreatur innerhalb eines Radius von 30 Fuß um euch einen Stärkerettungswurf machen. Schaffen sie diesen Wurf, bekommen sie die Hälfte von 3d10 Schaden. Schaffen sie ihn nicht, erhalten sie 3d10 Force Damage übrigens und werden sofort auf diesen Punkt, wo ihr euch wegteleportiert habt, hingezogen. Das Ganze könnt ihr so oft einsetzen, quasi einmal pro lange Rast oder ihr nutzt 5 Sorcery Points dafür. Ich finde, man kann das sehr kreativ einsetzen. Wenn man zum Beispiel auf einer Brücke kämpft und dann von der Brücke runterspringt und dann die Fähigkeit einsetzt, dann werden ja theoretisch alle dahin gezogen.
Das ist, soweit habe ich noch nicht gedacht. Das ist vollkommen korrekt. Also nur, noch um das nochmal klarzustellen, die Leute, die in 30 Fuß Umgebung zu dem Zaubernden standen, als er weggesprungen ist, ne? Also nicht da, wo er hingesprungen ist, sondern da, wo er weggesprungen ist, werden zu dem Absprungpunkt gezogen sozusagen. Ergo, wenn du dich dann runterfallen lässt und dann wieder auf die Brücke hochbeamst, dann werden alle dann irgendwo halt in den Abgrund gezogen. Das ist Richtig, hier steht jetzt also in den Regeln steht ja meines Erachtens auch nichts drin, wo irgendwie ja, wo der Absprungpunkt irgendwie reguliert ist, also dass du auf einem festen Boden stehen müsstest oder sowas.
Nee, es steht nur, dass es quasi die Kreaturen quasi dann so nah wie möglich da dran, also auf einen unoccupied space quasi gebracht werden. Das heißt, wenn du irgendwie ein paar Meter weit genug abspringst, sollte das eigentlich funktionieren.
Also schon besser, im besten Fall mehr als 30 Meter, das wäre ganz gut.
Das ist richtig, aber du hast ja theoretisch auch nicht so viel Zeit, um zu fallen.
Aber 120 Fuß ist halt auch wirklich tatsächlich sehr, sehr weit. Ich weiß gar nicht hier, was ist so, wie sind denn hier so die Reichweiten von unseren so Lieblings-Escape-Zaubern, so Nebelschritt und so Geschichten.
Das ist doch 60 oder 90?
Ja, aber auf jeden Fall nicht 120, ne?
Ich bin mir gerade nicht sicher, ja. Ja, andererseits, ich finde dieses Teleportieren jetzt gar nicht so mächtig, weil da haben wir noch andere Unterklassen kennengelernt, die das viel öfter machen kann als einmal pro langen Rast, weil ich finde eher das Hinziehen mächtig. Weil wenn du alle Gegner innerhalb von 30 Fuß, die den Rettungswurf nicht schaffen, dahin ziehen kannst, das ist schon viel.
Wird hier eigentlich differenziert zwischen Freund und Feind? Moment, ich muss jetzt auch gerade mal kurz noch mal in die Fähigkeit reingucken.
Nee, wird nicht.
Und hier ist der Fehler. Und zwar zieht ihr auch eure Leute mit in den Abgrund.
Ja, das macht ja nichts. Wenn die auch alle hier Aberrant Minds sind, dann können die ja mit ihrer Revelation in Flesh einfach wieder zurückcovern.
Das ist korrekt. Ja, krass. Das ist ja blöd. Das ist ja ein bisschen ein Downer, ne? Aber weil ansonsten, wie gesagt, ich hatte nämlich genau den Punkt auch, so dieses, okay, wenn der Zauberer irgendwie so steht, dass irgendwie in seiner Umgebung direkt irgendwie Leute stehen, dann hat er eh ein anderes Problem. Dann ist ja dieser Sog jetzt auch nicht so super geil. Aber ja, du hast recht, das kann man schon sehr kreativ einsetzen. Ich bin halt nur nicht so kreativ gerade. Das ist das Problem. Ja, aber ganz im Ernst, ich weiß nicht, was ich von der Unterklasse halten soll.
Ja, ist so ein bisschen halbgar alles, ne? Grundsätzlich finde ich die Idee ganz cool, aber alle Fähigkeiten sind so, ja.
Ich finde halt, also ich glaube, das lädt halt so ein bisschen dazu ein, Charakter zu bauen, der äußerlich relativ eindrucksvoll ist. Also wenn man diese ganze Cthulhu-Tentakel-Kiste so ein bisschen ausspielt, dann ist das schon ganz nice. Da kann man ein ganz imposantes Bild abgeben von den reinen faktischen Fähigkeiten, aber ausgehend ist das so ein bisschen mö.
Ja, ich bin auch kein Riesenfan davon, muss ich sagen. Also dafür ist mir das alles zu wenig, was ihn irgendwie rausstechen lässt, außer das Äußerliche. Der Rest kannst du dir irgendwie anders auch mit Zaubern oder einer anderen Unterklasse zusammenbauen.
Aber wenn wir schon über coole Faktoren sprechen und sowas und so fort und die uns fehlen, ich muss ja gestehen, da hatte mich dann die nächste Unterklasse, der Clockwork Soul, schon tatsächlich im Intro. Denn vor vielen, vielen, vielen Folgen haben wir mal eine Serie von, ich glaube, 3 oder 4 Folgen aufgenommen, wo wir versucht haben, euch da draußen die verschiedenen Welten der D&D-Lore näher zu bringen. Und wie die verschiedenen Ebenen zusammenhängen und was es für verschiedene Ebenen gibt und so weiter und so fort. Und ich glaube, da habe ich auch schon, ich glaube sogar für wir beide, wenn ich mich da richtig erinnere, Mechanus als einen unserer Lieblingsrealms definiert. Also haben wir es beide gehabt? Ich bin mir nicht mehr sicher.
Ich bin mir ziemlich sicher, ja, doch.
Weil das einfach eine coole Geschichte ist, ne? Weil die, also generell sind diese Realms oder diese Realms innerhalb von D&D halt auch so nach dem Alignment ausgerichtet, ne? Also es gibt gute und böse und chaotische und was ist das Gegenteil von chaotisch?
Neutral.
Neutral ist es tatsächlich, ne? Chaotisch neutral, genau. Gibt's ja als Alignment und jede Kombination aus diesen Sachen, ne? Also aus gut und böse ist die eine Skala und chaotisch neutral ist die andere Skala. Und jede dieser Zwischenpunkte wird durch irgendeinen existierenden Realm markiert und Mechanus ist das die Inkarnation des Neutralen und der Effizienz und des Effektiven und der Ordnung. Und dieser Realm hat irgendwie oder ihr seid irgendwie mental irgendwann mit diesem Realm mal in Kontakt gekommen und habt dadurch eine Art Verbindung aufgebaut, die es euch ermöglicht, zaubern zu können. Und entsprechend sind eure Zauberfertigkeiten auch ein bisschen an diesem Ordnungssinn geknüpft. Und auch hier geht es natürlich damit los, dass ihr entsprechend dieses Impulses oder diesem Grund eurer magischen Fähigkeiten auch ein paar weitere Zauber bekommt. Und die unterstützen natürlich eben genau diesen Ordnungssinn. Also es gibt Alarm, Protection from Good and Evil, Protection from Energy, Dispel Magic, also alles so, wo böse Sachen oder böse und oder auch gute Sachen identifiziert werden können und halt einfach für Recht und Ordnung gesorgt werden kann. Und das ist natürlich schon mal relativ cool. Aber es geht natürlich auch weiter, indem halt diese Fähigkeiten unterstrichen werden. Und zwar gibt es die erste richtige sozusagen eine Level 1 Fertigkeit und das ist Restore Balance. Und das ist, finde ich, eine sehr coole Idee. Und zwar geht es dabei darum, dass ihr eine Reaktion aufwenden könnt, wenn eine Kreatur innerhalb von 60 Fuß um euch einen Vorteil oder Nachteilswurf macht und könnt den dann mit eurer Reaktion negieren. Also sprich, wenn ein Gegner einen Vorteilswurf gegen euch oder eure Mitstreiter macht, könnt ihr den mit eurer Reaktion negieren. Genauso wie wenn ein Mitspieler halt einen Nachteilswurf macht, könnt ihr den ebenfalls negieren. Also ihr bringt die Sache immer auf den Ursprungszustand wieder zurück. Ihr sorgt halt für die Ordnung. Und das könnt ihr so häufig machen, wie hoch euer Proficiency-Bonus ist. Also auf Level 1 dann zweimal und dann am Schluss Level 20 sind wir, glaube ich, irgendwie bei 6. Diesen Wert werden wir niemals auswendig können. Und ihr bekommt alle eure Aufladungen wieder zurück, wenn ihr eine lange Rast beendet habt. Finde ich einfach eine coole kleine Mechanik, ein cooler Gedanke.
Ja, auf jeden Fall. Vor allem, ich finde dieses Setting, da kommen wir nachher noch zu, weil wir erinnern uns ja, dass die Mechanus Realm oder der Mechanus Realm?
Ich sage jetzt einfach mal der.
Der, ne? Dass dieser Ort ja auch von diesen kleinen mechanischen Wesen, die da heißen Modrons, richtig, bewohnt werden.
Korrekt.
Und wenn du das dann noch so von der Charaktererstellung irgendwie aufbaust, dass du vielleicht so ganz kleine Kreaturen mit an dir hast, die dann auch Sachen irgendwie nochmal verändern oder so, die jetzt vielleicht sonst gar keinen Nutzen haben, just for the roleplaying sake, dass so kleine Kreaturen Sachen an dir umwandeln irgendwie und dadurch du Sachen verändern kannst. Das finde ich schon ziemlich cool.
Ja. Das ist schon, vor allem sind das halt einfach witzige Wesen.
Ja, ja, voll. Also sehen auf jeden Fall sehr witzig aus.
Also googelt da gerne mal nach. Wir können ja auch mal was auf ein Bild auf unseren Instagram stellen. Guckt da gerne mal vorbei. Das sind quasi so kleine mechanische Bälle, die einfach nur ein riesiges Auge haben und dann tatsächlich teilweise auch Flügel haben können, aber kleine Waffen in den Händen haben. Ist schon ganz cool. Ja. Ich feier's.
Ja, aber war es nicht auch so, dass die teilweise auch so aussehen wie so Schraubenschlüssel und so?
Auch noch?
Ich bin mir nicht mehr sicher.
Also, das passt natürlich, aber auf jeden Fall Zahnräder sind ein immer wiederkehrendes Stilmittel auf jeden Fall. Ja, macht einfach Spaß.
Ja. Die nächste Fähigkeit, kurz gucken, ob wir wieder eine Level-1-Fähigkeit vergessen haben. Nein, oder?
Nicht, dass ich wüsste, aber gut. Ich bin auf mich ist auch kein Verlass heute.
Wir gehen mal auf gut Glück auf die nächste Level-6-Fähigkeit. Das ist nämlich Bastion of Law. Und da könnt ihr quasi auch wieder die Kreaturen beziehungsweise die, ich nenne sie jetzt einfach auch mal wieder Modrons so ein bisschen, für euch einsetzen. Das heißt, als eine Aktion könnt ihr 1 bis 5 Sorcery Points aufwenden und create a magical ward, also ich würde es jetzt einfach mal so Sphäre oder so nennen, die um euch herum beziehungsweise mit euch als Mittelpunkt sich 30 Fuß um euch herum aufbaut. Und im Endeffekt ist diese Sphäre dann die ganze Zeit aktiv und sie hält so lange, bis ihr eine lange Rast quasi absolviert oder bis ihr das Feature nochmal nutzt. Diese Sphäre ist im Endeffekt so repräsentiert mit einer Anzahl an Würfen, nämlich so viele, wie ihr Sorcery Points aufgebraucht habt. Also wenn ihr quasi einen Sorcery auf Point aufgebraucht habt, dann bekommt ihr 1d8. Wenn ihr 3, dann bekommt ihr 3d8 und so weiter und so fort. Und jedes Mal, wenn eine Kreatur innerhalb dieser Sphäre angegriffen wird beziehungsweise Schaden bekommt, dann könnt ihr einen dieser Würfel würfeln und den Schaden mit dem gewürfelten Wurf ein bisschen negieren. Also das heißt, ihr könnt den, wenn ihr einen 6 würfelt, könnt ihr 6 Punkte von dem Schaden abziehen. Natürlich ist die Sphäre dann weg, sobald alle Würfel aufgebraucht sind. Aber grundsätzlich finde ich es eine mega gute Fähigkeit, vor allem wenn ihr bedenkt, 30 Fuß, das ist schon was. Das heißt, ihr könnt im Endeffekt fast die ganze Gruppe darin auffangen und könnt das Ganze dann sogar nochmal zaubern, wenn auch nicht mehr mit auf Level 6 mit allen Sorcery Points dann vielleicht, aber zumindest dann mit 1 oder 2 Sorcery Points nochmal. Finde ich an für sich eine coole Aktion. Vor allem, wenn du dann das auch mit den Motrons verbindest, irgendwie vom Fluff.
Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, es ist halt eine sehr eigenartige Fertigkeit auch, ne? Also es ist was Vergleichbares, fällt mir tatsächlich nicht ein.
Ich wüsste auch nicht, nee. Also es kann sein, dass es gewisse Zauber gibt, die einen gewissen Bereich abdecken. Aber sonst?
Nee, eben. Also es ist schon eine coole Sache. Und es gibt, also es geht auch, wie gesagt, ich finde halt sowieso diese ganzen Fähigkeiten relativ eigenartig und damit auch relativ cool. Und auch diese Trance of Order, das ist nämlich die Level 14-Fähigkeit, zu der wir jetzt kommen, reiht sich da auch ein. Tatsächlich geht es hier allerdings so ein bisschen, oder geht es wieder darum, so ein bisschen wieder diesen Normalzustand herzustellen. Und ihr könnt auch hier dann als Bonusaktion in so eine Art, ja, Modus gehen, in einen Status annehmen für die Zeit von einer Minute. Und innerhalb dieser einen Minute kann keine Attacke gegen euch von Vorteil profitieren. Und jedes Mal, wenn ihr einen Ability-Check, einen Saving-Throw oder einen Attack-Roll macht, könnt ihr nicht unter eine 10 würfeln sozusagen. Also wenn ihr eine Zahl unter 10 würfelt, könnt ihr diese als 10 behandeln. Da kommt dann noch natürlich euer entsprechender Bonus drauf. Entsprechend könnt ihr dann auch für, also ich nehme mal kleinere oder weniger geschwächte oder eher schwächere Gegner, könnt ihr dann quasi nicht mehr verfehlen, wenn ihr mindestens eine 10 würfelt innerhalb dieser 1 Minute. Und wir erinnern uns kurz, 1 Minute bedeutet tatsächlich 10 Kampfrunden. Das ist dann doch einiges. Wenn ihr diese Bonusaktion dann einmal aufgewendet habt, dann könnt ihr das nicht mehr tun oder könnt ihr diese Fähigkeiten nicht mehr nutzen, bis ihr eine lange Rast hinter euch gebracht habt oder aber wenn ihr 5 Sorcery Points aufwendet.
Ich muss mich leider ein bisschen verbessern. Ich habe gerade eben Schwachsinn geredet, nämlich ich habe die Level 6 und Level 18 Fähigkeit vertauscht. Dieser Ward ist nicht von einem Umkreis von 30 Fuß, sondern er wird gezaubert auf eine Kreatur innerhalb von 30 Fuß von euch. Das heißt, ihr könnt doch nicht die ganze Gruppe mitnehmen, aber zumindest einen Mitstreiter oder euch. Dieser Radius, von dem ich eben gesprochen habe, kommt nämlich erst auf Level 18. Wo ihr die
Übrigens,
Fähigkeit.
Ja. Ich hab's ebenfalls verwechselt, deswegen habe ich euch nicht verbessert.
Ja, wir sind krank. Das passiert. Die Level 18-Fähigkeit bringt aber dann den Radius mit sich, von dem ich gerade gesprochen habe. Die da heißt Clockwork Cavalcade. Keine Ahnung, was das auf Deutsch heißt. Ich möchte es auch jetzt nicht nachschlagen.
Ich schlage das in der Zeit nach, während du erklärst.
Perfekt. Dort könnt ihr nämlich auch wieder mit einer Aktion die gewisse Geister rufen. In dem Fall sind es auch wieder kleine Motrons. Und die strömen von euch aus. Und diese Motrons bilden dann im Endeffekt, wie gerade gesagt, einen 30-Fuß-Cube, heißt es hier, von euch. Und bauen im Endeffekt eine Art, ja, man kann es auch fast schon wieder Sphäre nennen. Denn jeder, der sich in diesem Radius befindet, dann von 30 Fuß, erhält folgende Sachen. Und die sind meiner Meinung nach extrem mächtig. Erstens, die Spirits heilen, beziehungsweise die Motrons heilen up to 100 Hitpoints, also 100 Trefferpunkte. Das Ganze wird auf alle aufgeteilt, die sich innerhalb des Kreises befinden. Das Gute ist aber, ihr könnt euch aussuchen, wer was bekommt. Also zumindest lese ich das jetzt so hier, weil da steht any number of creatures of your choice in the cube und deswegen gehe ich eigentlich auch davon aus, dass derjenige, der es zaubert, sich auch aussuchen kann, wie die Trefferpunkte aufgeteilt werden. Alle beschädigten Objekte, die sich in diesem Cube befinden, sind sofort repariert und sollte irgendwie ein Spell auf jemanden lasten, so ein Spell, der mindestens Level 6 oder tiefer ist, beziehungsweise maximal Level 6 oder tiefer, dann wird dieser Spell aufgehoben, wenn ihr das möchtet. Sowohl auf Kreaturen als auch auf Objekten. Habt ihr das Ganze dann einmal genutzt, dann könnt ihr es nur wieder nutzen, wenn ihr eine lange Rast absolviert habt oder ihr verbraucht 7 Sorcery Points. Ist also nicht so ganz billig.
Jetzt muss man natürlich sagen, wir reden über eine Level 18 Fertigkeit, ne? 100 Hitpoints, also sind auch straight up 100 Hitpoints, und das skaliert dann ja mit nichts oder sowas. Und du würfelst auch nichts mehr, es sind straight up 100 Hitpoints. Ich habe noch nie eine Kampagne gespielt in einem solchen Level. Allerdings mal so ein bisschen überlegt über die Skalierung von Hitpoints, beispielsweise eines Durchschnittskämpfers oder aber halt insbesondere eines Barbaren, ist das auch nicht so ultra viel?
Nee, nicht für die gesamte Gruppe, aber ich finde, für eine Kreatur ist es schon viel.
Ja, klar. Also wenn du das halt irgendwie die kompletten 100 Hitpoints in eine Kreatur knallst, dann sure. Aber quasi, wenn da jetzt irgendwie aus irgendeinem Grund 2 Barbaren in der Gruppe, in der Fünfergruppe stehen, dann wirst du wahrscheinlich fast die kompletten 100 Hitpoints in die beiden Barbaren ballern. Vorausgesetzt, irgendwie, die haben wenig Hitpoints zur Verfügung.
Ich meine, der Vorteil ist natürlich, dass es kein Zauber ist. Ne? Du musst dann eigentlich, ja, wenn du es jetzt nicht nochmal einsetzen willst, eigentlich gar nichts für aufgeben. Das heißt, du kannst es einfach so, so als Aktion nutzen. Die 7 Sorcery Points sind dann natürlich bitter.
Da muss man natürlich sagen, es ist halt eine der heftigsten Heilfähigkeiten, die es dann gibt. Ne? Also,
genau. Also ich meine,
Power
Word Kill oder Power Word Heal sind, glaube ich, auch nur 100 Hitpoints jeweils.
Stimmt. Kann gut. Das sind ja dann, und die sind halt ja auf eine konkrete Kreatur, ne?
Ja.
Ich weiß jetzt nicht, wie es so mit so Zaubern wie so Mars Heal und so aussieht. Die habe ich einfach nicht im Kopf. Und was passiert, wenn man die auf höheren Spell-Slots zaubert und so Geschichten. Aber natürlich gerade dafür, dass du natürlich keinen Zauberplatz oder Ähnliches aufwenden musst, stimmt das natürlich, dass das dann auf jeden Fall ein extrem mächtiger Heilspell dadurch wird. Und was ja auch tatsächlich nicht so ganz typisch für einen Sorcerer ist. Also der Sorcerer besitzt ja sonst nicht unbedingt viele Möglichkeiten zum Heilen. Entsprechend ist das dann doch eine sehr neuartige Art mal wieder. Wie gesagt, also ich finde diese Unterklasse schon allein aus ihrer Einzigartigkeit heraus sehr, sehr interessant, muss ich gestehen.
Ja, voll. Power Word Heal sind übrigens alle Hitpoints, also doch nicht so, wie gedacht. Aber nichtsdestotrotz, man muss nichts dafür ausgeben. Power Word Heal konnte man trotzdem immer noch zaubern als Sorcerer. Deswegen.
Power Word Heal ist auf der Sorcerer-Spelllist.
Also Kill ist auf jeden Fall auf der Sorcerer-Spelllist.
Ja. Und Heal, aber Heal auch?
Let me check. Nein, ist es nicht. Schade.
So viel hat er nämlich gar nicht, der Sorcerer.
Das stimmt. Aber nein, es ist nur Bade und Kleriker. Das heißt, man könnte es auch nicht mit einem der Spells, wo wir eben von gesprochen haben, tauschen. Ja gut, dann sollte man noch einen Kleriker dabei haben.
Ja, ich meine, diese Clockwork-Spell-List, von der ich ganz am Anfang gesprochen habe, da gibt es schon so ein paar heilende Dinge. Also jetzt auch nicht so richtige Heilspells im Sinne von Cure Wounds und so Geschichten, aber es gibt auf jeden Fall Lesser und Greater Restoration. Und deswegen, also es geht schon so ein bisschen in so eine, also es gibt dem ganzen, der ganzen Unterklasse so einen gewissen, so eine Supporter-Role, würde ich sagen. Und auch generell so dieses, dass man Angriffswürfe mit Vorteil negieren kann und so Geschichten mit seiner Reaktion. All diese Kisten machen das Ganze schon ein bisschen supporteriger. Ich wollte jetzt irgendwas Aber-mäßiges sagen, aber ist ja kein Aber, denn Supporter sind cool. Aber eigentlich eine Rolle, die ein Sorcerer nicht häufig einnimmt. Das wollte ich sagen.
Das stimmt, ja. Und man kann es ja, wie gesagt, einfach auch vom Fluff her einfach mega cool aufbauen, dass dann diese kleinen Modrons immer kommen und denjenigen reparieren, ob sie dann irgendwie eine Wunde einfach mal zuschweißen oder so. Das finde ich dann ganz witzig.
Die Illustration, die tatsächlich im Taschas zu dieser Unterklasse existiert, ist auch, und wir werden ja euch auch auf Instagram mal zur Verfügung stellen, wenn wir dran denken, ist tatsächlich auch ein Zauberer, der überbesät ist mit Runen aus dem, oder mit Runen, die halt eben diese Modrons widerspiegeln. Es gibt so ein Modron-Symbol, das ist quasi so ein Kreis mit so einem Punkt in der Mitte und so kleinen Beinchen und Ärmchen drumherum. Und so kleine engelsgleiche Modrons mit Schwertern und Flügeln schwirren um seinen Kopf herum. Ist schon ganz nice gemacht.
Ja. Ja, also ich glaube, mit der Unterklasse kann man deutlich kreativer werden als mit der ersten.
Definitiv. Und ich glaube, wir hatten tatsächlich auch damals, als wir diese Welt vorgestellt haben, so ein bisschen darüber gebrainstormt, dass man tatsächlich ja auch ein super cooles Abenteuer sich überlegen könnte, innerhalb von Mechanus mit Modrons, die sich halt entsprechend dieser Ordnung auflehnen und Geschichten. Das fällt mir gerade wieder ein.
Stimmt. Die versuchen auszubrechen.
Find ich immer noch eine sehr geile Geschichte. Und dann kommt halt der Clockwork Soul, kommt natürlich dann da auch gerade recht. Der kann dann da auch mitspielen. Sehr nice. Also ich find's eine sehr, sehr, sehr interessante Unterklasse. Sowohl die Fähigkeiten als auch der potenzielle Fluff darin macht Bock. Kann man auf jeden Fall mal probieren.
Bin ich bei dir. Und damit nur noch zwei Unterklassen übrig für dieses Buch.
Beziehungsweise zwei Klassen und ihre entsprechenden Unterklassen, ne?
Ja, absolut. Damit hast du
natürlich recht. Das stimmt. Das stimmt. Und dann, ich muss ja gestehen, auch gerade wenn wir haben jetzt wieder fast für jede Klasse zwei Unterklassen. Ich glaube, bei einer hatten wir jetzt mal irgendwie eine für Taschas, bin mir gerade aber nicht mehr sicher. Sprich, wir werden auch dieses Buch natürlich wieder mit so einem gewissen Catch-up beziehungsweise eine kurze Zusammenfassung abschließen, damit ihr auch noch mal so ein bisschen den Überblick über unsere favorisierten Unterklassen bekommt. Falls ihr natürlich irgendwie nicht die Gelegenheit hattet, euch jede Folge der Unterklassen in Taschas reinzuziehen und einfach nur so unsere Tipps möchtet, dann werdet ihr dann in dieser Folge fündig werden. Und ich bin mir noch nicht sicher, also ich würde auf jeden Fall nicht ausschließen, dass es vielleicht hier unser Clockwork Sorcerer in meine Liste schafft.
Ist das so?
Könnte ich mir schon vorstellen. Den finde ich schon gar nicht so, den finde ich schon ganz witzig eigentlich. Muss ich mal etwas mit mir schwanger gehen?
Kommt ein bisschen drauf an, wie lang die Liste ist. Wenn es irgendwie 15 sind, dann ja. Ansonsten.
Okay. Shots fired. Got it. Ja, aber in diesem Sinne freuen wir uns dann allerdings erstmal auf, hilf mir.
Den Warlock.
Den Warlock tatsächlich. Der hat, da gibt es ja tatsächlich, gucke ich gerade, was für Unterklassen es gibt. Die sind tatsächlich auch, haben auch einiges an Potenzial.
Ich bin mir aber nicht sicher, ob es nicht nur eine Unterklasse hier gibt, oder?
Nee, also es gibt auf jeden Fall zwei. Es werden zwei Unterklassen vorgestellt, beziehungsweise der Hexenmeister, beziehungsweise der Warlock, funktioniert ja so, dass er seine magischen Fähigkeiten von einem Patron geschenkt bekommt. Ergo sind die Unterklassen immer geknüpft an die entsprechenden neue Patrone, die wir euch dann in zwei Wochen vorstellen werden. Hoffentlich dann auch wieder mit einem funktionsfähigen Gehirn.
Ja, das ist richtig. Der Magier hat nur eine Unterklasse, weil wir den Bladesinger schon besprochen haben.
Genau, das war's.
Gut.
In diesem Sinne, bis in zwei Wochen.
Bis dann, ciao.
Ciao.